Das also ist die vielbeschworene Rückkehr zur Diplomatie. Der US-Präsident macht kein Hehl daraus, was er international will. Die Demokratien stärken gegen die in seinen Augen mächtige chinesische und russische Autokratie. Dafür reist er nach Europa zum G7- und NATO-Gipfel und trifft sich mit Wladimir Putin. Wäre es nach Joe Biden gegangen, wäre der G7-Abschluss in Sachen China noch deutlicher ausgefallen. Doch da tat sich nicht zuletzt Deutschland schwer. Ist der Multilateralismus mit Joe Biden zurückgekehrt? Besinnt sich der Westen wieder seines gemeinsamen Wertefundaments? Und wo stehen wir in unserem internationalen Bündnissen? Damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ich begrüße sehr herzlich Alexander Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss für die Bundestagsfraktion Die Linke. Herzlich willkommen an Sie beide.
Danke.
Frau Strack-Zimmermann, ich habe es gerade gesagt, dieses Wochenende und auch die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der Außenpolitik. Joe Biden tourt durch Europa, erst der G7-Gipfel, jetzt der NATO-Gipfel. Am Mittwoch trifft er Wladimir Putin. Ist das eine Orchestrierung, die von den USA genau so gewollt ist?
Naja, es ist ein Zeichen, dass sich Joe Biden in seiner relativ jungen Amtszeit der Transatlantik wieder erinnert. Das hat ja bei seinem Vorgänger nicht so wirklich funktioniert. Und dass er bei den stärksten wirtschaftlichen Ländern ist, ist schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich bei der NATO, als Lead Nation der NATO. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, dass er sich mit Wladimir Putin spricht. Die Liebe ist ja überschaubar, aber miteinander sprechen ist mit Sicherheit der richtige Vorgang. Und man merkte ja auch an der Stimmung beim G7, dass ein kollektives Aufatmen ist, offensichtlich wieder einen Partner dabei zu haben, mit dem man reden kann, der mit Verlaub nicht rumproletet und völlig unberechenbar ist, aber auch ein Zeichen, dass die Amerikaner auch den Ton angeben wollen.
Was ist zur Reihenfolge zu sagen? Ist die von den Amerikanern ganz bewusst so getroffen worden? Also erst G7, dann NATO, dann Putin?
Also dass der Termin mit Putin sich zu treffen nach diesen großen Treffen ist, das macht Sinn. Ob jetzt erst G7 oder dann NATO, ich gehe mal davon aus, das wurde orchestriert. Aber entscheidend ist, er wird nach Russland reisen und wird wissen, dass er den Westen zumindest auf dem Papier hinter sich weiß. Wie weit das mit Leben erfüllt wird, das haben wir ja beim G7 gesehen. Was heute bei der NATO passiert, steht die NATO wirklich zu ihrem Ziel in Einheit und im europäischen Interesse und im nationalen Interesse auch sich möglicherweise auch zu stellen gegenüber Russland, das wird sich weisen.
Nach Trump erleben wir da wieder eine Zeit des Multilateralismus?
Naja, wir erleben vor allen Dingen erstmal eine Zeit, dass wir wieder miteinander sprechen. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass wir nicht einseitig sprechen, sondern dass wir auch den Mut haben, mit den Partner USA ins Gespräch zu kommen. Aber wir müssen uns auch klar sein, dass Deutschland speziell sich nicht mehr darauf verlassen kann, gerade im Verteidigungsbereich, in der Sicherheitspolitik. Die Amerikaner machen schon und wir dehnen und recken uns, sondern das, was ja schon bei Obama, übrigens schon bei Clinton angemahnt wurde und bei Trump eben rustikaler, klar ist, dass wir deutlich mehr Engagement zeigen müssen. Das bedeutet, dass wir nicht nur mehr Geld in die Hand nehmen müssen, sondern vor allen Dingen Geld ist ja nur dann effektiv, wenn es auch effektiv angewandt wird, sondern dass wir auch eine Führung übernehmen sollten, gemeinsam mit den Partnern in Europa, um den Amerikanern zuzuarbeiten. Denn Tatsache ist, die Amerikaner haben sich dem Indopazifik zugewandt, zu Recht. Hm. Was dort passiert, mit den Chinesen, vor allen Dingen jetzt auch verteidigungspolitisch, inzwischen die größte Flotte der Welt in kürzester Zeit.
Da kommen wir gleich noch zu, ja.
Das heißt, dass all das orchestriert wird mit den Europäern, aber auch ein Signal, dass wir auch vor unserer eigenen Haustür auch präsent sein müssen.
Mhm. Herr Neu, auf dem G7-Treffen ging es ja auch ein bisschen um Geostrategie. Joe Biden hat ziemlich klar gemacht, dass er gegen die Seidenstraße der Chinesen durchaus auch ein Gegengewicht etablieren möchte, zusammen mit den anderen westlichen Staaten. Würden Sie sagen, Biden versucht auch ein Stück weit die Partner des Westens einzuspannen für seine China-Politik?
Wir müssen natürlich sehen, dass die USA versuchen, also die USA sind und der Westen insgesamt, einem relativen Machtniedergang ausgesetzt. China wird stärker, Russland wird stärker, ist wieder auf der Weltbühne. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Macht des Westens in sich erstmal angegriffen ist. Man ist nicht mehr die Supermacht, man ist noch die stärkste Weltmacht, ja, aber nicht mehr die Supermacht, die Europäer im Gefolge. Und das möchte Biden umkehren. Er möchte die USA und den Westen insgesamt wieder zu dem dominanten, global dominanten Akteur machen. Dafür braucht er die Europäer. Die Europäer sollen gewissermaßen Russland im Schach halten, während er sich, die USA, sich dann um China kümmern können. Wenn es darum geht, das zu legitimieren, wird sehr gerne mit Werten argumentiert. Also man spricht auch nicht mehr von Völkerrecht, sondern von einer regelbasierten Ordnung. Das ist was ganz anderes. Die regelbasierte Ordnung ist im Wesentlichen eine Werteordnung, also westliche Werte. Und ich weiß nicht, warum China oder Russland oder andere Staaten sich westlichen Werten zuordnen sollten. Wir ordnen uns ja auch nicht den Werten Chinas zu. Also jeder Staat, jede Nation, jede Kultur hat ihre eigene Wertvorstellung und liegt darauf Wert. Jedenfalls sehen wir hier der Versuch der USA, als Number One wieder durchsetzungsstark zu werden, eine Decoupling-Politik, eine ökonomische und sicherheitspolitische Decoupling-Politik zu betreiben, also die Abkopplung der Weltwirtschaft, die Bipolarisierung der Weltwirtschaft und auch der Sicherheitspolitik. Und die Seidenstraße gehört dazu, ein Projekt, dessen Qualität wir noch beurteilen müssen. Ich glaube, die Anrainerstaaten der Seidenstraße sind erst einmal relativ froh darüber, dass sie endlich auch ökonomischen Anschluss finden. Die Seidenstraße geht ja bis Duisburg oder bis Rotterdam, wie man das sagt. Ich glaube auch, dass die Europäer gut beraten werden, in dieses Projekt einzusteigen und es produktiv auch im europäischen Sinne, im Sinne europäischer Interessen, mitzugestalten.
Mitzugestalten oder wie Biden auch durchaus versuchen, ein Gegengewicht zu etablieren? Geht es dabei um die Werte des Westens? Geht es um den Universalismus oder geht es um Wirtschaftsinteressen? Wie ist die Gemengelage?
Naja, das ist natürlich, da spielt eine Menge mit. Die Seidenstraße, die ja erstmal sehr gut klang, verkennt, oder der Westen hat das, glaube ich, in seiner unendlichen Naivität erstmal positiv gesehen, dass da was passiert. Und offensichtlich gar nicht wahrgenommen, dass die Chinesen ja kein Interesse daran haben, dass der Westen oder Europa besonders gestärkt wird. Ich glaube auch nicht, dass die Chinesen großes Interesse daran haben, dass per se die Anrainer stärker werden, sondern das chinesische Interesse ist natürlich, selber zu erstarken. Es wird ja auch von den Chinesen ganz klar gesagt, bis 2040 sind wir in allen Bereichen die Nummer eins auf der Welt. Und in unserer Naivität haben wir offensichtlich sehr spät gemerkt, dass im Zuge der Seidenstraße, auch beim Bau der Seidenstraße, ja auch gewissermaßen diese gebaut wird in Ländern mit chinesischem Geld. Das heißt, es werden auch Infrastrukturmaßnahmen angeboten. Und wenn diese Länder diesen Kredit nicht mehr bedienen können, dann wird die Karte gezogen, okay, dann übernehmen wir diesen Flughafen, diesen Hafen. Und wenn Sie weltweit sehen, wo die Chinesen schon physisch da sind, nehmen Sie den Hafen von Piräus, nehmen Sie die von Genua und Triest. Das heißt, die Chinesen haben ein großes Interesse, die Seidenstraße, die für den Handel angeblich sein soll, zu nutzen, um auch in Infrastruktur, nicht nur in Europa übrigens, sondern auch in den afrikanischen Ländern zu implementieren. Und jetzt endlich kapieren wir, was ist, und haben uns ja, so wie ich das mitbekommen habe, bei G7 mal klargemacht, wenn wir als Westen keine Initiative ergreifen, auch Ländern, denen es nicht im entferntesten so gut geht, die auch Infrastrukturmittel brauchen, selber etwas zu machen, dann überlassen wir das in der Tat den Chinesen. Und ich glaube, das ist gesamtpolitisch ein Riesenfehler.
Warum ist das ein Fehler?
Naja, weil Sie nachher, wir sprachen gerade von Werten, darüber kann man jetzt diskutieren, ob man die chinesischen Werte will oder unsere. Also ich lebe sehr gern in Frieden und Freiheit, in einer Demokratie. Und insofern möchte ich nicht, dass wir 2040 oder meine Kinder und Enkelkinder den chinesischen kommunistischen Werten unterwandert werden und wir so naiv sind zu glauben, das passiert schon sich nicht. Und ich kann nur sagen, doch, das passiert, da ist schon sehr viel passiert. Und es wird Zeit, dass Europa gemeinsam dagegen jetzt etwas unternimmt. Und wenn ich sage gemeinsam, dann zeigt es natürlich, dass Europa in den letzten Jahren sehr zahnlos geworden ist. Und zahnlos meine ich nicht in Aggressivität, sondern dass man zwischen dem, ich sag, Block USA, Block Indo-Pazifik, China auch etwas darstellen muss, wenn wir Europa mit seinen Werten und mit der Art, wie wir hier leben, erhalten wollen. Und das ist nicht selbstverständlich.
Inwiefern ist Europa denn eine Wertegemeinschaft?
Naja, ich glaube, das ist in der Tat schwierig zu beantworten, wenn man Europa nimmt, also nicht EU-Europa, sondern insgesamt Europa nimmt, dann gibt es, glaube ich, durchaus sehr heterogene Vorstellungen von Wertvorstellungen. Angefangen von Norwegen bis in die Türkei, glaube ich, gibt es da nicht unbedingt die große Homogenität. Auch mit den USA gibt es nicht unbedingt die große Homogenität. Ich denke mal an die Todesstrafe in den USA. Ich denke mal an das Polizeisystem in den USA. Das entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen, die ich von einem Rechtsstaat in vielen Bereichen habe, weder in der Türkei noch in den USA. Also Polizeigewalt gegen Schwarze, die Todesstrafe und so weiter und so fort. Also diese Wertegemeinschaft im Westen, Westen, die kann man vielleicht auf wenige Begriffe definieren. Demokratie irgendwo, Menschenrechte, aber natürlich nur die politischen Menschenrechte. Von sozialen Menschenrechten redet hier niemand, die aber gleichberechtigt sind. Also wenn man sagt, Menschenrechte sind unteilbar, heißt das nicht nur politisch-geografisch, sondern eben auch soziale Menschenrechte. Das kennt man im Westen aber offensichtlich nicht, die sozialen Menschenrechte. Also ich sehe nicht unbedingt die große Homogenität der westlichen Menschenrechte, der westlichen Werte, und schon gar nicht in der Praxis. Also die Praxis widerlegt das sehr häufig. Auch in den USA haben wir politische Gefangene, darüber wird hier nicht gesprochen. Ich denke an Jamal, ich denke an Peltier, dem Indianer, der da sitzt, und etwa 2 Dutzend weitere politische Gefangene. Das ist hier bei uns im Westen eigentlich überhaupt kein Thema. Darüber müsste man auch diskutieren, genauso über die Frage der Todesstrafe.
Frau Schack-Zimmermann, Sie haben vorhin schon gesagt, dass sich so ein bisschen was bei der amerikanischen Außenpolitik auch ein Stück weit verschiebt. Unter Clinton, unter Obama, unter Trump war es die starke Hinwendung zum pazifischen Raum. Haben Sie auch den, also würden Sie sagen, dass Biden durchaus sich auf das Good Old Europe besinnt und damit auch wieder den europäischen Raum als wichtig erachtet?
Auch. Ich glaube, dass er sich Europa zuwendet, aber nicht in der Ausschließlichkeit. Weil mit dem Machtfaktor China die Amerikaner natürlich Richtung Indopazifik schauen müssen und ja auch gemeinsam mit den Koreanern, Japanern, Australiern, Indern auch dort versucht, ein Netz aufzubauen, um China in Schach zu halten, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, was bei Biden natürlich ist, auch beim Verteidigungsminister, auch beim Außenminister, das sind alte, erfahrene, im wahrsten Sinne des Wortes, Transatlantiker, die wissen, dass Europa ein wichtiges strategisches Momentum ist, neben den Werten, von denen wir sprechen, dass man das nicht einfach so laufen lassen kann. Aber ich bin überzeugt, da bin ich übrigens bei Ihnen, dass der Blick Richtung Indopazifik geht und eingefordert wird. Wir sind an eurer Seite, liebe Europäer, aber den eigentlichen Ausputz, den müsst ihr in Zukunft machen. Insofern sehr schön, dass Biden da ist, sehr schön, dass miteinander wieder gesprochen wird, sich beraten wird. Aber wir sollten nicht naiv sein zu glauben, dass die Amerikaner jetzt wieder alles in die Hand nehmen und wir uns wieder zurücklegen können. Sondern das wird gerade an die Deutschen und an die Franzosen auch ein Signal sein, dass wir hier eine Rolle zu übernehmen haben. Mit aller Ernsthaftigkeit, aber auch mit allen Folgen. Weil wir als Vorbild, wenn ich jetzt Frankreich, Deutschland nehme, auch handeln müssen. Und da sind wir bei dem Problem. Es wird ja immer die viel beschriebene Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Also ihr seid die Nation, die den Zug zieht oder das in Europa. Und dem ist natürlich nur bedingt so. Denn die Meinung zwischen Europa und Frankreich, das ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Macron ist ja jemand, der ist im Wahlkampf, wie hier auch, der auch als er gewählt wurde, sich geriert hat als der große Europäer. Aber bei den Franzosen, bei allem Respekt, ein wunderbares Land, ist Europa gleich Frankreich. Die Grande Nation, das ist übrigens nichts Neues, das hat sich auch nicht geändert. Und ich glaube, es gehört zur Wahrheit dazu, auch mal innerhalb der Familie, auch mal deutlich zu sagen, passt mal auf, spannend mit euch zusammenzuarbeiten, aber es gibt auch ein wirtschaftliches Interesse für beide Länder. Es gibt Interessen, die beide Länder haben, und ich glaube, wir sollten aufhören, so zu tun, als ob es dieses Problem nicht gibt, so wie der alte Opa, der im Nebenzimmer kurz vor dem Tode steht und keiner redet drüber, weil es der Familie irgendwie unangenehm ist. Also da muss Europa auch selber sich mal deutlich artikulieren und sich auch nicht so wegdrücken. Und ich bedauere es auch, dass wir im Verteidigungsausschuss haben wir es ja mit Frau Kramp-Karrenbauer zu tun, diesbezüglich immer sehr präsent ist, das große europäische Wort pflegt. Und wenn es dann wirklich darum kommt, auch mal eine breite Schulter zu zeigen, sich dann doch hofft, dass die Amerikaner das Problem schon lösen werden. Und das werden sie nicht.
Was glauben Sie, Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Führungsrolle der USA. Ist das die alte Führungsrolle, die die USA auch schon mal innehatte? Oder ist das eher so etwas, wie Frau Strack-Zimmermann auch formuliert hat, dass man von den Europäern ein viel stärkeres Gewicht auch erwartet innerhalb der Führung der westlichen Welt?
Die USA sind nicht mehr in der Lage, die alte Führungsrolle so zu gestalten, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Das ist vorbei. Wir befinden uns in den Anfängen der sogenannten multipolaren Weltordnung mit neuen Kraftzentren. Und was die USA versuchen, dafür spricht ja auch der Abzug aus Afghanistan. Man zieht Kräfte ab, man spart Gelder dort ein. Im Nahen Osten will man kürzer treten. Man möchte sich auf den indopazifischen Raum konzentrieren. Und die Europäer haben die Rolle, sich um den europäisch-asiatischen, also westasiatischen Bereich zu kümmern und Nordafrika. Das ist so eine Art Gewalt- oder Arbeitsteilung, die man vorgenommen hat oder die man vornehmen möchte seitens der USA. Ich stimme meiner Kollegin komplett zu, dahingehend, dass die Europäer endlich mehr Verantwortung übernehmen müssen für ihren Kontinent. Wenn nicht, wer Wenn nicht, wer denn die Europäer? Natürlich die Europäer. Also ich sehe Beispiel INF-Vertrag. Wie kann es sein, dass der INF-Vertrag von den USA aufgelöst wird? Also europäische, zutiefst europäische Sicherheitsinteressen damit tangiert werden von den USA.
Nachdem die Russen ihn verletzt haben.
Das sagen die Amerikaner und das sagen die Transatlantiker. Ich sage was anderes. Es gibt keine Beweise, sondern nur pauschale Argumente. Übrigens auf der Homepage des US-Auswärtigen Amtes so nachzulesen. Das heißt, europäische Sicherheit muss von den Europäern garantiert werden, in einer anderen Richtung, wie es meine Kollegin sagt. Nicht in einer imperialen Richtung, sondern in Form einer Verteidigung des Territoriums der Europäischen Union und der Anrainerstaaten. Aber wir brauchen Eigenverantwortung für Europa. Es kann nicht sein, dass die USA über europäische Sicherheit bestimmen und uns sagen, was wir zu tun haben und in welche Richtung wir uns zu bewegen haben, sondern Europäer müssen auf einen Punkt kommen, wo sie sagen, wir bestimmen über eigene Außen-, eigene Sicherheitspolitik, eigene Außenwirtschaftspolitik und wir suchen uns die Partner hier nach Projekt aus. Also sozusagen eine Außenpolitik, die sich nicht ideologisch an die USA, Transatlantikertum hängt, sondern schaut, wo sind unsere Interessen. In der Klimafrage haben wir große Überschneidungen mit China, haben wir große Überschneidungen mit Russland, dass wir die Klimakatastrophe aufgehalten bekommen. Also können wir da arbeiten und so weiter und so fort. Also eine, in der Tat eine punktuelle, projektbezogene Außensicherheits- und Außenwirtschaftspolitik und keine transatlantische Vasallenpolitik.
Aber wie weit sind die Europäer denn da? Haben sich die Europäer denn jemals emanzipiert in Ihren Augen?
Leider nicht, weil man sich in dieser transatlantischen Wolle ganz gut eingelebt hat. Man schaut immer in die USA. Die USA geben vor, man spricht es nach. Man muss nur teilweise im Auswärtigen oder im Verteidigungsausschuss sich anhören, wie die Transatlantiker dort argumentieren. Das ist original das Wording aus Washington. Vielleicht die Kollegen ausgenommen, die nochmal ein spezielles Wording hat. Aber häufig ist das Vokabular identisch mit dem, was man dann aus dem State Department oder aus dem Pentagon hört.
Wir haben ja schon ein bisschen über China gesprochen, wenn man sich das Auftreten Chinas noch mal so ein bisschen anschaut und ja von den alten bipolaren Konfliktstrukturen ausging mit der Sowjetunion bzw. Russland, ist das denn jetzt ein tripolarer Konflikt geworden? Kann man das so sagen?
Naja, wir haben in der Tat den regionalen Konflikt mit Russland und wir haben den internationalen Konflikt, der als solches noch nicht artikuliert wird mit China. Insofern wird die Welt komplexer, das ist keine Frage. Insofern werden wir mit China einer neuen Weltmacht gegenüberstehen. Und ich habe es übrigens seinerzeit als fatal erachtet, als Präsident Obama, nachdem die Stärke der Amerikaner, der USA, nun mal dominant war, Russland gegenüber gesagt hat, es sei nur noch eine mittlere Macht. Ich halte diese Vokabular gegenüber einer stolzen Nation für völlig daneben. Ich glaube auch, dass das schnell gesprochene Wort oft auch innerhalb Russlands sozusagen Putin den Antrieb gibt, doch härter aufzutreten. Also ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Ich bin immer der Meinung, dass man mit Respekt miteinander gegenüber umgehen sollte. Aber dass wir mehrere Machtzentren haben, ja. Und natürlich ist Russland verteidigungspolitisch, militärisch eine Großmacht. Sie ist wirtschaftspolitisch kein Riese und Putin wird alles tun, um das eben entsprechend zu kompensieren in einem sehr militärischen Auftritt, wie wir es auch in der Ostukraine sehen. Und unterm Strich, mag das banal klingen, werden wir nicht darum kommen, uns mit Russland an einen Tisch zu setzen. Solange man miteinander redet, kann man größere Kriegsgefahren abwenden. Aber machen wir uns nichts vor, wenn Sie im Baltikum unterwegs sind, da wo auch die Bundeswehr ist in Litauen, da leben Menschen, die wirklich physische Angst haben, dass die Russen nach ihrem Land greifen könnten. Und das ist natürlich nach 2014, Annexion der Krim, Einmarsch in die Ostukraine, natürlich auch wirklich hat sich bewahrheitet.
Und ist China denn nur ein wirtschaftlicher Riese oder ist es auch eine militärische Kraft, die wir sehen müssen?
China ist eine militärische Macht. Sie hat inzwischen, ich habe es vorher kurz angedeutet, die größte Flotte der Welt. In kürzester Zeit 440 Schiffe in verschiedenen Überwasser, Unterwasser gebaut. Flugzeugträger investieren unglaublich. Und was sie vor allen Dingen machen, dass sie im Indopazifik nicht nur Inseln besetzen, die gar nicht die ihren sind. Das Beispiel, dass sie philippinische Inseln besetzt haben, das wurde auch in Den Haag verhandelt. Da haben die Filipinos auch Recht bekommen, wurde aber nicht nachvollzogen. Um auch den Raum sozusagen zu verkürzen, bei einer Langstreckenrakete die Vereinigten Staaten zu erreichen, da wird also auch im Meer Fläche annektiert. Das wurde oft hingenommen. Heute weiß man, was das bedeutet. Denn unser Ansinnen ist es übrigens weltweit, dass natürlich die Meere offen sind, offen sein müssen. Und wie die Chinesen eben sich langsam, aber sicher dort breit machen. Das ist ein sehr ernstes Thema. Wir haben ja gerade die Situation, dass die Bundeswehr mit einem Schiff sich dort auf den Weg macht. Das ist natürlich nett gemeint, nach dem Motto, wir sind dann auch mal da, umfahren aber groß die Straße von Taiwan, damit man bloß nicht irgendwie sich in einen Konflikt begibt. Also wir sind da dann, ich freue mich für die Matrosen und Matrosen, dass die da sein dürfen, aber strategisch spielen wir da gar keine Rolle. Und das ist der Grund, warum die Amerikaner in der Tat, das glaube ich schon, eine Aufgabenteilung machen. Das sehen Sie auch, nur ein ganz kurzer Schwenk zum nahen Mittleren Osten. Nicht umsonst heißt es bei uns Nahe Osten, im Englischen ist es Middle East. Dass wir uns nämlich auch sozusagen um die Probleme zu kümmern haben, direkt vor der Tür. Und das werden die Amerikaner einfordern, dass wir entsprechend eben auch die Mittel in die Hand nehmen und auch eine Strategie gemeinsam mit der NATO entwickeln, wie die Zukunft auszusehen hat.
Stichwort NATO, heute der NATO-Gipfel in Brüssel mit den Regierungschefs. Man hat gehört, dass es da eine Aufbruchsstimmung gab, mit Joe Biden auch ein Stück weit. Sind Sie erleichtert, dass die Spannungen im Bündnis nach der Trump-Ära nun so ein bisschen nachlassen?
Nun, ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Linke nicht unbedingt der größte Befürworter der NATO ist. Im Gegenteil, wir fordern ja die Auflösung der NATO und anstelle dessen ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit für Europa. Übrigens ein Konzept, das in den 70er Jahren entwickelt wurde und im Grundsatzprogramm der SPD 1989 auch einmal hineingeschrieben worden ist. Also ein System, wo es nicht um Militarismus geht und nicht militärische Stärke, sondern die Mitglieder des Systems sich gegenseitig kontrollieren und mit Abrüstungsbemühungen und Rüstungskontrollverfahren sozusagen
eine... Aber die SPD ist ja da ihrer Meinung mit Walter Borjans und Frau Esken.
Langsam,
ja
nicht mehr mit der NATO. Langsam kommen sie wieder in diese Richtung.
Bei Ihnen im Bett,
das langsam kommen sie wieder in diese Richtung, aber ich glaube, das ist ein langer Weg für die SPD. Es gibt ja nicht nur Borjans und Esken und Mütze nicht. Nein, also ich bin schon der Auffassung, dass die Freude über, die es ja allgemein gibt in den Medien, in der Politik, über den Neustart der NATO, dass das verfrüht ist. Es gibt schon Fliehkräfte. Das liegt ganz einfach daran, dass es unterschiedliche nationale Interessen gibt. 30 Mitglieder sind nicht mehr 16 Mitglieder oder 14 Mitglieder. Da gibt es also sehr starke unterschiedliche Interessen. Die osteuropäischen Staaten, insbesondere das Baltikum und Polen, haben eine sehr starke russophobe Positionierung. Das interessiert die Spanier und die Franzosen weniger, die eher Richtung mediterranen Bereich ihre Sorgen kundtun. Das heißt also, im Prinzip schwächt sich das Bündnis allein durch seine Ausdehnung und damit durch den höheren Konsensbedarf, den es natürlich im Bündnis gibt damit.
Also Deutschland sollte aus dem Bündnis austreten?
Das habe ich nicht gesagt. Nein, wir sagen als Linke, Deutschland solle aus den militärischen Strukturen der NATO austreten.
Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist der, dass damit dann nicht mehr an den militärischen Maßnahmen der NATO teilgenommen wird, dass die deutschen Kräfte nicht mehr der NATO mit unterstehen und dass auf deutschem Staatsgebiet keine NATO-Kräfte mehr stationiert sein würden.
Aber die NATO ist doch ein Militärbündnis. Wie soll das funktionieren?
Na, man hört immer wieder ein Wertebündnis. Also was denn nun? Also gut, es ist ein Wertebündnis, ein Militärbündnis, aber man kann auch im Rahmen der NATO in der politischen Ebene bleiben, im NATO-Rat und dort dann entsprechend die Politik der NATO mit beeinflussen. Das hat ja Frankreich 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang auch praktiziert unter de Gaulle seinerzeit angefangen. Übrigens Griechenland hatte das auch und Spanien war es auch lange Zeit eine Debatte. Es ist machbar.
Aber Gott sei Dank noch nicht umgesetzt worden.
Warten wir mal ab.
Ja, das ist ja das größte Militär in der Geschichte. Das größte militärische Bündnis und das, was am längsten hält, das hat es nie gegeben. In der Historie gab es immer Bündnisse, die waren dann nach 10, 20 Jahren obsolet. Dass die NATO heute noch da ist, ist bewundernswert. Allerdings bedarf sie einer Frischzellenkur dringend und auch einer ernsthaften Debatte und auch einer ehrlichen Debatte. Weil so zu tun, wir haben uns alle lieb und wenn es dann drauf ankommt, wird es schwierig. Und ich hoffe, dass das auch jetzt eingeläutet wird. Und
warum braucht es eine Frischzellenkur? Liegt das auch daran, dass unter Trump das Bündnis auch ein Stück weit geschwächt war?
Nein, nicht nur das, sondern weil man die Geostrategie verändert hat. Die NATO ist gegründet worden mit dem Feind im Osten, also sprich mit der Sowjetunion. Die Antwort kam ja dann in Form des Warschauer Paktes, der sich nach 1990 ja so gut wie einige Länder nicht angedockt hat an die NATO. Das heißt, da war das Leben, wenn ich das so sage, eigentlich relativ einfach. Da war der Westen, da war der Osten, da war die Mauer dazwischen, nicht nur in den Köpfen, sondern auch physisch. Und das hat sich natürlich verändert, was wir gerade sagten. Es gibt heute ganz andere große Spieler. Wir haben Atommächte, wir haben das Problem im Iran. Indien ist gewachsen und eben China. Und damit ist die Aufgabe der NATO, hat sich verändert. Es ist nicht mehr so einfach. Aber die NATO selber, die Strukturen haben sich noch nicht verändert. Und hinzu kommt, dass in der NATO eben immer noch debattiert wird, also sozusagen auf Delegationsebene, und dass dadurch ein relativ schnelles Handeln abgewürgt wird. Also die NATO ist eine tolle Erfindung und wir sind Transatlantiker und wollen sie, aber sie müsste sich in ihren Strukturen der Realität anpassen. Und ich hoffe, dass heute zumindest der erste Schritt gemacht wird mit auch einem neuen Präsidenten, der durchaus der NATO nach wie vor etwas abgewinnt.
Es ging vor allen Dingen unter Trump sehr oft darum, dass Deutschland das 2%-Ziel innerhalb der NATO verpasst. Unionskanzlerkandidat Laschet hat nun gesagt, dass er durchaus bereit wäre, die Bundeswehr ordentlich und besser auszustatten. Heißt das, Deutschland nimmt die NATO da auch wieder ein Stück weit ernster und wichtiger?
Nun, ich habe das auch mit einem Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass der vielleicht künftige Kanzler dieses Versprechen abgegeben hat, dass man das 2%-Ziel erreichen wollte. Ich sehe nicht die Notwendigkeit dafür. Es gibt auch keine juristische Verbindlichkeit. Das 2%-Ziel wurde 2014, ich glaube in Wales, wo das verabschiedet ist, eine reine politische Absichtserklärung, also sozusagen rechtlich, völkerrechtlich nicht einklagbar. Sanders hat übrigens unter dem Außenminister Steinmeier, auch wenn die SPD sich gelegentlich jetzt einen schlanken Fuß in dieser Frage macht, auch bei Abstimmung im Bundestag, ich sehe nicht die Notwendigkeit für die 2%. Wir liegen jetzt bei etwa 1,57%, wenn ich es richtig betrachte. Und somit bei 53 Milliarden Euro entspricht etwa 62 Milliarden US-Dollar. Das ist die Höhe des russischen Verteidigungsetats mit 63 Milliarden, also knapp eine Milliarde Unterschied.
Aber Sie wissen, dass Russland nach 1990 schwer aufgerüstet hat, als bei uns hier jeder glaubte, die Mauer ist weg, wir sind jetzt im Paradies und nichts ist gelaufen.
Nach 1990 ist die russische Armee erstmal in die Versenkung gefallen. Also die russische Armee ist komplett sozial degradiert gewesen. Erst unter Putin wurde die Staatlichkeit, die Gesamtstaatlichkeit erst wieder aufgebaut und damit auch die Fähigkeit der russischen Armee. Das hat sich 2008 ja gezeigt im Georgienkrieg, wie schwer es die russische Armee hat, gegen das kleine Georgien in diesem Konflikt, Fünf-Tage-Krieg, bestehen zu können. Das war nur eine Frage von Masse, warum die Russen das gewonnen haben. Und danach gab es eine massive Reform und ein 600-Millionen-Dollar-Programm, Aufrüstungsprogramm, was aber sozusagen das im Wesentlichen nur wieder kompensieren sollte, was in den 90er und Nullerjahren an Erneuerung der russischen Armee versäumt worden ist. Wenn man also heute vom russischen Militärhaushalt spricht, etwa 63 Milliarden, die Bundeswehr dann auch etwa 62 Milliarden Dollar, 53 Milliarden Euro. Die USA, ich habe es aufgeschrieben, 778 Milliarden. Das ist das Zwölffache dessen, was die russische
Armee. Ist ja aber gemessen an der Wirtschaftskraft. Ja.
Gemessen an der Wirtschaftskraft, muss man das natürlich auch sehen, sind es bei Russland etwa 4%, bei den USA auch etwa 4%. Also die Wirtschaftskraft der USA lag im letzten Jahr bei 21 Billionen Dollar und bei der Russischen Föderation bei 1,5 Billionen Dollar. Auch hier das Zehnfache, das 17-fache, 18-fache an Wirtschaftskraft der Vereinigten Staaten gegenüber der Russischen Föderation.
Aber entscheidend ist ja, was hinten dabei rauskommt. Wenn Sie von 53 Milliarden in Deutschland sprechen, wir kriegen das ja wöchentlich im Ausschuss mit, heißt das ja gar nicht, dass wir in der Lage sind, das alles auf die Straße zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Große Beschaffungsprobleme, alles sehr langwierig, alles sehr zäh. Also das ist, wie hat der deutsche Amtsschimmel ja wirklich bis einem in unvorstellbarer Form. Also diese Zahlen ist alles recht und schön. 2%-Ziel, wir sagen ja dazu. Dass es jetzt 2% sind, ist in der Tat gegriffen, weil durch Corona haben wir jetzt ein niedrigeres Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wir sind jetzt über 1,5%. Im Gegensatz noch vor einem Jahr, da waren wir bei 1,3, aber in der Zwischenzeit ist gar nichts passiert. Das zeigt natürlich, dass sich am Bruttoinlandsprodukt allein zu orientieren ein bisschen schräg ist, nach dem Motto, das, was die Linken wollen, hoffentlich geht es uns schlecht wirtschaftlich, dann haben wir die 2% schneller erreicht. Das wollen wir natürlich nicht. Aber die 2% sind ein Zeichen, auch wenn es keinen Vertrag gibt, da haben Sie recht, ein Bekenntnis, dass man selber die Kräfte einbringt. Und ich muss sagen, ich finde es übrigens bemerkenswert, dass im Grünen Parteitag es eine deutliche Mehrheit gegeben hat, diese 2% nicht anzustreben. Das heißt, man muss heute wissen, dass Bündnis 90 Die Grünen, was die Verteidigung der Freiheit und des Friedens betrifft, durchaus die Sache anders sehen und eben nicht bereit, entsprechend konsequent auch die Mittel in die Hand zu nehmen.
Aber wenn wir diese 2% erreichen wollen, müssen wir ja Opfer bringen, weil woanders das Geld entsprechend fehlt. Das ist ja schon ein ordentlicher Milliardenbetrag, der dann entsprechend in die Ausstattung der Bundeswehr fließt. Wo soll das Geld herkommen?
Das ist ist ja immer eine Frage nach dem Motto, wenn ich es da wegnehme, woher nehme ich es? Ein Haushalt ist immer ein Gesamtkonstrukt. Ich glaube, wir müssen, bevor wir die Frage klären, und da gebe ich Ihnen recht, der Kuchen wird nicht größer, müssen wir erst mal schauen.
Nach Corona allemal nicht?
Nach Corona allemal nicht, wobei ich optimistisch genug bin, dass wir, wenn jetzt der linke Block, also die Linken, die SPD und die Grünen nicht die Steuern erhöhen, und leider ist bei Herrn Laschet das ja auch durchaus ein Thema, dass die Wirtschaft regeneriert und auch wieder Steuern fließen. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, was für ein Signal senden wir, wenn ein, auch nach Corona, Corona hat ja alle getroffen, die ganze Welt, also ein sehr starkes Land wie Deutschland, seinen Verteidigungshaushalt nicht anpasst. Und das große Problem, das wird eben auch wahrgenommen, das wird in der NATO wahrgenommen. Und wir haben das eben jahrelang schleifen lassen nach 1990. Wie gesagt, kam alles gut, als ob wie so ein Liebesfilm. Das Ehepaar liegt sich im Arm oder das Paar und anschließend ist the end. Wir wissen, dass es dann erst ernst wurde und dass wir unseren Beitrag dazu zu leisten haben. Und deswegen ja zu den 2%. Ich würde es aber gerne noch aufweiten. Es geht nämlich nicht nur ums Militär. Also wer glaubt, diese Welt zu befrieden nur mit militärischen Mitteln, der ist definitiv falsch gewickelt, sondern es muss ein vernetzter Ansatz sein. Das heißt, wir brauchen Entwicklungshilfe. Wir müssen in die Länder rein, wo auch kriegerische Situationen entstehen, aufgrund ökologischer Gründe, aufgrund Umweltprobleme, wie in der Sahelzone zum Beispiel. Und auch mehr Diplomatie. Wir brauchen wieder, so wie Hans-Dietrich Genscher das machte, mehr Diplomatie, Entwicklungshilfe und das Ganze militärisch absichern. Also dieser Dreiklang, der ist entscheidend für die Zukunft. Da haben wir gesagt, 3% für alles drei zusammen, dass wir eben sicher leben können. Und wissen Sie, es ist, wenn Sie ein Haus bauen, dann setzen Sie erstmal eine Türe ein mit dem Schloss. Und dann gehen Sie vielleicht an die Inneneinrichtung, weil man nämlich nicht möchte, dass irgendeiner in das Haus kommt und es leerräumt. Und ich bin Sicherheitsverteidigungspolitikerin und ich sage, ich möchte in einem sicheren Deutschland, in einem sicheren Europa leben. Und dann müssen wir in der Tat schauen, dass die soziale Frage, die ökologische Frage, dass das entsprechend gemanagt wird. Aber ohne Sicherheit ist alles nichts.
Herr Neu, wenn wir diese 2% nicht investieren, heißt das damit, dass die Glaubwürdigkeit und auch die Bündnistreue von Deutschland auf dem Spiel steht?
Also was die Bündnistreue anbetrifft, glaube ich, sollte man davon Abschied nehmen, dass die USA definieren, was Bündnistreue ist. Ich glaube, wir sollten vielmehr auf die europäischen und auch deutsche Interessen achten. Und es ist nicht im deutschen Interesse, 2% des BIPs ins Militär zu investieren oder auch zu verschwenden, sage ich mal ganz provokativ. Derzeit zahlt etwa jeder Mensch in Deutschland, umgerechnet, egal ob Rentner, Migrant, Deutscher, was auch immer, 640 Euro pro Jahr in die Bundeswehr umgerechnet. Würden wir die 2% erreichen, wären es etwa 1.000 Euro pro Mensch in Deutschland pro Jahr. Also bei einer Familie mit 2 Kindern wären es dann 4.000 Euro, die eine Familie pro Jahr in die Bundeswehr.
Sie haben doch gesagt 63 Milliarden und wir sind doch 82 Milliarden.
Bei 2% wären wir bei etwa 80 bis 85 Milliarden.
Ach so, okay, ich hatte es verstanden, 62
wären. Jetzt sind wir bei 63 Milliarden Dollar, entspricht etwa 53 Milliarden Euro in der Umrechnungskurs. So, das heißt, die Frage ist, darauf zurückzukommen, das Geld muss irgendwo herkommen. Corona wird langfristig Folgen haben. Es muss Geld eingespart werden. Die Schulden müssen wieder abgezahlt werden. Wir haben über 500 Milliarden Euro ausgegeben, um die Folgen von Corona zu bekämpfen. Es muss wieder reingeholt werden, das Geld. Das heißt, die Umverteilungsfrage stellt sich erneut. Und wir haben etwa 6-7 Millionen Kinder in Deutschland, die nicht jeden Tag bestens genährt sind, muss man ausdrücken. Wir haben eine hohe Armutsquote in Deutschland. In Deutschland, vor allem auch im Osten, aber auch im Ruhrgebiet. Und das Geld, das in das Militär investiert wird, in einem Maße, was absolut nicht erforderlich ist, auf der Grundlage eines Bedrohungsszenarios, was wir nicht teilen, das Szenario, aber was wir als Linke für uns haben, das Bedrohungsszenario, was da verschwendet wird, fehlt, um den sozialen Frieden in Deutschland zu gewähren. Wenn alleinerziehende Mütter nicht mehr in der Lage sind, wirklich halbwegs über die Runden zu kommen. Wenn Kinder in Deutschland zur Schule gehen müssen, ohne dass sie ihr Butterbrot in der Dose haben, weil die Eltern es nicht leisten können, haben wir ganz andere Probleme. Und darüber sollten wir reden. Und nicht darüber, ob wir der Rüstungsindustrie weitere Milliarden in den Rachen schieben können, die damit nicht mehr umgehen können. Also bei uns in Deutschland ist es ja so, dass der Auftraggeber, das heißt der Bund, in dem Fall das BMVG, das Verteidigungsministerium, eine Ausschreibung macht oder auch nicht eine Ausschreibung macht und der Auftragnehmer erstaunlicherweise definiert und bestimmt, wie die Konditionen sind. Also ich habe mal vor vielen Jahren eine kleine Anfrage dazu gemacht, ich glaube 2013, 2014. Da wurde deutlich, dass bei der Hälfte der Großwaffensysteme, die beschafft wurden und beschafft werden sollten, überhaupt keine Vertragsstrafen gegenüber der Rüstungsunternehmen bestand. Keine Vertragsstrafen. Das heißt, die konnten Wenn sie ein Projekt an Land gezogen haben, waren die Leistungsparameter schlechter als vereinbart. Es gab Zeit verzögert und die Projekte waren teilweise doppelt so teuer oder dreifach so teuer.
Auch. Ich will die jetzt nicht verteidigen, die Industrie, um das direkt zu sagen. Aber vom ganzen Wehretat, von den Milliarden, fließen mal gerade 22 Milliarden, also mal gerade weniger als ein Drittel eben in Anschaffungen. Das große Geld geht in die Instandsetzung, zum Beispiel von Infrastrukturkasernen etc., weil jahrzehntelang nichts gemacht wurde. Ganz großer Teil, die Bundeswehr wächst, soll wachsen. Das heißt, die Menschen werden ja auch Soldatinnen und Soldaten bezahlt. Das heißt, nur ein Drittel der Ausgaben geht in Gerät. Und das braucht man natürlich, wenn man ein Land effektiv schützen will und auch in der Prävention klarzumachen. Wir wollen das Land nicht nur schützen, den Kontinent, sondern wir sind auch in der Lage und bereit dazu. Und ohne das jetzt hier zu vertiefen, Herr Neue, Sie wissen gar wird, kommt er überall an, wo er ankommen muss. Das Thema Bildung mit Kindern, Jugendlichen, das ist in der Tat etwas, was wir diskutieren müssen, weil ich glaube, dass eine Menge Geld, wenn man die ganze Rentendebatte jetzt hat, wo fließt das Geld eigentlich hin und wo muss es hin? Das muss in der Tat in die Kinder gesteckt werden, in diese Zukunft dieses Landes, in Familien müssen gestärkt werden. Aber das in einem Kontext zu nennen mit der Frage, wie schützen wir unser Land, das finde ich ein bisschen unlauter, das ist erlaubt, das dürfen die Linken, aber das ist das miteinander aufzuwiegen. Das eine wiegt nicht mit dem anderen auf, sondern wir haben einen Kontinent zu verteidigen, die Gefahr ist real, 2014, Annexion der Krim, Ostukraine, 13.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Mhm. Keiner berichtet darüber. Wir haben ein großes Sicherheitsproblem. Und lassen Sie mich abschließend sagen, wir haben vor allen Dingen ein ganz großes Cybersicherheitsproblem.
Da kommen wir später noch drauf, okay. Frau Strack-Zimmermann.
Ich war schon wieder meiner Zeit voraus.
Herr Neu, ich würde aber gerne noch einen neuen Aspekt reinbringen, weil wir auch gar nicht mehr so viel Zeit haben. Mhm. Und zwar Nord Stream 2. Das ist ja auch etwas, was in der NATO durchaus Thema ist. Und man sich manchmal fragt, ob das die Geschlossenheit auch ein Stück weit aufweicht, weil es ja durchaus einige Länder gibt, die strikt dagegen sind, andere wiederum sind dafür. Wie steht es da um die Geschlossenheit?
Nein, die Geschlossenheit ist innerhalb der NATO und auch innerhalb der Europäischen Union nicht so gegeben, wie es wünschenswert wäre. Vor allem die NATO interessiert mich in dieser Frage null, ganz ehrlich gesagt. Aber innerhalb der Europäischen Union, da gibt es natürlich unterschiedliche Positionen. Die Balten sehen das etwas anders, Polen sieht das etwas anders. Bei Polen kommt natürlich hinzu, dass sie damit Transitgebühren verlieren würden, wie übrigens auch die Ukraine. Das ist das große Anliegen der Ukraine, dass natürlich ihre Transitgebühren von etwa 2 Milliarden Dollar pro Jahr verlieren würden, wenn zukünftiges Gas vornehmlich oder absolut nur noch durch die Nord Stream Pipelines transportiert werden würde. Ich finde, es ist zunächst mal ein bilaterales Projekt zwischen deutschen Unternehmen und russischen Unternehmen, in dem Fall Staatsunternehmen Gazprom. Und es hat natürlich auch eine geostrategische Komponente, wie viele große Projekte. Aber es ist in meinen Augen und in den Augen der Linken ein richtiges Projekt zur Energieversorgung, auch gerade vor dem Hintergrund der CO2-Emissionseinsparung, was wir uns vorgenommen haben, aber auch als ein gemeinsames Projekt, als Brückenprojekt nach wie vor, um den Kontakt und die Diplomatie mit Russland aufrechtzuerhalten. Vielleicht eines der letzten großen Projekte, die wir haben.
Ein gutes Projekt, Frau Strack-Zimmermann?
Wenn man es vorher mit den Europäern abgesprochen hätte. Das Problem ist nicht, die Idee zu haben, autark zu sein, direkt an das Gas zu kommen. Das Problem ist, dass die Kanzlerin, vor allen Dingen der ehemalige Kanzler Schröder, der ja nicht zufällig im Aufsichtsrat von Gazprom sitzt, also auch wieder ein Geschäft eingewickelt hat, wo er eben entsprechend Kontakte hat. Da hätte Deutschland, wenn das Interesse artikuliert wird, zwingend die Europäer mit in ein Boot nehmen müssen, das an Europa vorbeizumachen, im gleichen Atemzug, wo man den europäischen Gedanken ununterbrochen im Munde trägt, halten wir für einen Fehler. Aber das muss jetzt zu Ende gebaut werden. Und dann allerdings muss mit Russland neu verhandelt werden. Denn in der Tat, es geht ja schon los, dass die Ukraine erpresst wird, was die Preise betrifft, wenn es durch Ukraine läuft. Also zu Ende bauen und dann neu verhandeln, unbedingt. Moratorium.
Geschäfte machen mit Putin, Ukraine ist ein Stichwort, Nawalny ein weiteres Stichwort, Menschenrechtsverletzungen. Muss das komplett neu aufgerollt werden?
Nein, also ich möchte das schon unterscheiden. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie man Nawalny, der bekanntermaßen eine rechtsradikale Vergangenheit, wahrscheinlich auch eine rechtsradikale Gegenwart praktiziert, also knallharte nationalistische und rassistische Äußerungen gegenüber Kaukasiern und Zentralasiaten, die er geäußert hat in der Vergangenheit und auch heute noch mit versteckten Botschaften so arbeitet, dass er so in Schutz genommen wird. Das wundert mich schon sehr. Ich habe den Fall, oder ich kann ihn zwei Dissidenten nennen, die in westlichen Medien eigentlich keine Rolle spielen. Das ist der Kandidat der KP seinerzeit gewesen, Grudini. Pavel Grudini, er hat bei der letzten Präsidentenwahl knapp 12% geholt. Das heißt, er war ein wirklicher Herausforderer für Putin. Da gab es in den westlichen Medien und der Politik überhaupt keine Informationen zu Grudini. Dann gibt es einen anderen, der... Aber über diese Leute, die entmachtet worden sind oder die im Hausarrest sind in Russland, wird nicht gesprochen, weil sie zu links sind. Über einen Rechtsradikalen, und ich nenne ihn rechtsradikal, schüttet plötzlich der Westen die Hände aus und sagt, um Gottes Willen, der arme Nawalny. Also ich glaube, zu Nawalny gibt es vieles zu sagen, auch mit der Folge der Vergiftung. Da müsste man, glaube ich, noch mal ganz tief hineingehen.
Aber das ist ja nachgewiesen
worden, ganz tief noch mal
von russischen Agenten vergiftet worden.
Mag ja sein,
hier um die Ecke.
Mag ja sein, dass das passiert ist, aber der Wunder ist mich doch sehr, dass man nicht bereit ist, die Biopsien, also die Proben, die man genommen hat in Berlin, in der Charité, dass man sie der russischen Seite zur Verfügung stellt, damit sie damit ihre staatsanwaltschaftliche Arbeit auch aufnehmen kann. Das macht man bis heute nicht. Das heißt, man verweigert den Rechtsweg und die Kooperation auf dieser Ebene. Das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Aber um die Geschäfte mit Putin.
Was heißt Putin? Russland ist mehr als Putin. Es gibt etwa 145 Millionen Russen und einer von denen ist Putin. Also ich glaube, es ist eine Fehlperzeption, Russland, die russische Gesellschaft, die russische Wirtschaft, den russischen Staat nur auf die Person Putin zu reduzieren. Er ist natürlich allgegenwärtig, auch in westlichen Medien. Aber es gibt schon etwas mehr als Putin nur in Russland.
Gibt es mehr als Putin?
Was haben Sie, wenn Sie mit Despoten zu tun haben, haben Sie immer ein Volk dahinter, auch viele, die geknebelt werden, haben Sie übrigens auch in der Türkei, dass die jeweiligen Despoten nicht ihr Land repräsentieren, aber eine Duma, die zulässt, dass die Macht des Präsidenten, ich glaube bis 2040 oder gesichert ist, sodass er immer wieder gewählt werden kann. Also dass sozusagen das Recht gebeugt wird, damit er dranbleibt, das ist natürlich Putin, ist Russland, ist nicht die russische Gesellschaft, aber ist Russland. Und viele Russen merken das ja auch. Übrigens merken wir das auch, denn wir hatten immer auch viele Touristen, die aus Russland kamen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten. Die sind momentan verschwunden. Viele, die den Mund nicht wagen aufzumachen. Das heißt, es ist eben keine lupenreine Demokratie, es ist überhaupt keine Demokratie. Und insofern wird sich zum russischen Volk mit Sicherheit erst was ändern. Und das fände ich wunderbar, weil es ein wunderbares Land ist, wenn Putin nicht mehr das Sagen hat. Aber er hat das Sagen und es wird eben zugelassen.
Zum Schluss der Sendung noch eine Frage. Sie hatten es vorhin angesprochen, die Cyberattacken. Wir haben über Russland gesprochen, wir haben über China gesprochen. Anfällig ist unsere westliche Demokratie für die Cyberangriffe von Seiten Russlands oder
Chinas? Das ist ja nachgewiesen, dass auf die Wahlen, dass Russland versucht wird, auf die Wahlen Einfluss zu nehmen. Das kann man auch bei den Chinesen vermuten. Das ist natürlich der Versuch, die Demokratie zu destabilisieren. Also durch Fake News, durch Profile bei Facebook, die es gar nicht gibt. Also sozusagen Unruhe in eine Gesellschaft zu bringen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr ernster Vorgang. Das kann man übrigens gerade sehen, auch die Nachrichten jetzt in dem Fall aus China, dass der Impfstoff, den wir hier haben, nicht gut ist. Also die Leute so richtig nervös zu machen. Dagegen müssen wir uns wehren. Diese Resilienz müssen wir aufbauen. Und ich glaube, bei allem Militärischen, wo wir Vorstellungen haben von Raketen und Panzern, wird das große, wenn ich sage, das große Schlachtfeld werden, wo wir sehr viel nachzuholen haben. Die Bundeswehr hat ja mit ihrer Teilstreitkraft, beginnt ja schon eine Antwort darauf zu geben. Aber auch da muss der Westen zusammenhalten, übrigens besonders vor Wahlen. Und das ist sehr, sehr ernst. Das betrifft übrigens nicht nur Mitglieder des Deutschen Bundestages, das betrifft uns alle, übrigens auch Journalistinnen und Journalisten, auch Sendeanstalten. Mhm. Also ein großes Thema wird oft von vielen völlig, kann ja gar nicht sein. Doch, die Angriffe laufen bereits und okay. Es tut uns gut, diese Demokratie auch auf der Ebene zu schützen.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Welche Rolle wird denn die Sicherheitspolitik im Wahlkampf spielen?
Ich glaube, es wird keine große Rolle spielen. Es wird wahrscheinlich viele Themen geben. Die Problematik von Corona, die Bewältigungsstrategien und so weiter und so fort. Aber die Sicherheitspolitik spielt in der Regel keine große Rolle. Und ich glaube, auch diesmal wird es so sein, dass sie eine nachgeordnete Rolle spielen wird.
Glauben Sie auch? Keine Rolle im Wahlkampf?
Nein, ich glaube, dass Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung die Nummer eins sind. Aber wir werden im nächsten Bundestag dafür sorgen, dass wir regelmäßig Sicherheitsdebatten bekommen. Denn eins gehört dazu, wenn man mehr Geld will, muss man das den Menschen erklären, warum man mehr Geld will. Und das hat man über Jahre nicht gemacht. Bloß nicht drüber reden, ist ja alles gut. Also das wird thematisiert in diesem Wahlkampf, gehe ich davon aus, dass es andere Themen sind.
Gut. Wenn man mehr Geld rausziehen will aus den Menschen.
Vielen herzlichen Dank für die Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen um diese Zeit sehen Sie hier die Phoenix-Runde mit meiner Kollegin Anke Plättner zum Thema der Verfassungsschutzbericht. Wer bedroht unsere Gesellschaft? Vielen Dank fürs Zuschauen.